Für die Ermutigung.
Das kann ich gern gebrauchen. Also ich kann euch versprechen, dass es nicht geschliffen in tollster Redekunst sein wird. Es ist so wahr, was wir bisher erlebt haben, was die Anne-Rose auch gerade gesagt hat, wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn geht's nicht und das ist auch das Thema heute Morgen. Wir brauchen ihn, wir brauchen den Heiligen Geist. Ich wollte eigentlich sagen, ich möchte heute über eine Person sprechen aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament, das ist der Heilige Geist. Aber die Einleitung kann man sich sparen, weil alles in diesem Gottesdienst hat schon darauf hingeleitet, dass es um den Heiligen Geist geht heute Morgen. Und ich bitte euch so sehr, nicht abzuschalten und zu denken, Mensch, schon wieder eine Predigt über den Heiligen Geist, wie viele sind es denn noch? Und zu denken, entweder zu denken, ich glaube, wir können zwei Fehler machen. Der eine ist zu denken, über den Heiligen Geist weiß ich eh schon alles. Da habe ich jetzt schon so viel drüber gehört. Und was soll da schon Neues kommen? Und man schaltet ab. Oder die andere Sache ist die, dass man denkt, Mensch, der Heilige Geist ist mir immer noch suspekt. Und da sind immer noch so viele Sachen dran, die ich irgendwie komisch finde und die irgendwie seltsam sind und die mir auch vielleicht ein bisschen mulmiges Gefühl bereiten. Und deswegen will ich eigentlich auch nicht so richtig zuhören. Ich glaube, diese beiden Situationen, in den Situationen kann man drin sein und ich glaube, dass einem dann echt was verloren geht. Weil der Heilige Geist, er möchte, dass wir ihn erleben. Er möchte, dass wir ihn erfahren. Er möchte nicht mysteriös oder unheimlich sein. Wir haben die letzten Predigten gehört, er ist keine kosmische Energie, die wir irgendwie anzapfen können, so wie die Esoterik uns lehrt, irgendwelche Energien, die wir anzapfen. Sondern der Heilige Geist, er ist eine Person. Eine Person, die einen Verstand und einen Willen hat, wie es uns der Karl auch so schön gepredigt hat. Unbedingt nachhören, wenn ihr es nicht gehört habt. Der Heilige Geist ist eine Person, die einen Verstand hat und die einen Willen hat. Und mit einer Person kann ich Beziehung haben, mit einer Person kann ich Freundschaft haben. Und das ist das, was der Heilige Geist möchte. Er möchte nicht unbekannt sein, nicht kaum gekannt und nicht wenig gekannt. Er möchte richtig gekannt werden. Er möchte unser engster Vertrauter sein, unser Freund, unser Helfer, unser Beistand, der, der alles verändert, wie wir es heute auch in den Zeugnissen hier gehört haben, ganz, ganz toll. Er möchte unser Christ sein, möchte das verändern. Und das macht er, das tut er. Jesus, er ist uns immer irgendwie am greifbarsten und am nächsten, weil in Jesus sehen wir Gott als Mensch, der Emotionen hatte. Und deswegen ist Jesus immer am greifbarsten. Jesus ist eine Person, das fällt uns gar nicht schwer, das vorzustellen. Aber auch da gibt es so viele Geheimnisse. Jesus war ganz Mensch, aber er war auch ganz Gott. Also auch das ist nochmal so eine Besonderheit, über die man sprechen könnte, aber darum soll es heute Morgen nicht gehen. Aber Jesus, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das heißt, wir wissen, okay, Jesus ist eine Person, der hat eine Stimme, dem kann ich folgen. Das ist leicht uns vorzustellen. Über den Heiligen Geist heißt es in Johannes 16, Vers 13, der Heilige Geist wird euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden und euch vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Das heißt, genauso ähnlich wie Jesus. Jesus hat eine Stimme und wir können ihm folgen. Und der Heilige Geist sagt, ich werde euch auf alles vorbereiten. Ich werde euch zukünftige Dinge zeigen. Ich werde euch führen. Ich werde euch leiten. Also wenn wir eine gefährliche Bergtour machen, ist das gut. Wir haben einen erfahrenen Bergführer bei uns. Das ist eine Person, ein Mensch, dem kann ich hinterherlaufen, dem kann ich vertrauen. Und wenn der Heilige Geist sagt, ich bin ein Führer, das ist auch nochmal ein Indiz, dass er uns sagt, ich bin eine Person, keine Energie, ich bin greifbar, ich bin da. Du kannst mit mir Freundschaft, Beziehung und Gemeinschaft haben. Und wir brauchen ihn, unseren Helfer, unseren Beistand, unseren Ratgeber. Karl hat gesagt, liebt und sucht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich glaube, wenn man seine Predigt auf einen Satz zusammenfassen würde, wäre es, glaube ich, dieser Satz. Er hat so viel Gutes gesagt, aber das ist das Herz von Karl. Liebt und sucht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und das ist auch mein Herz. Liebt und sucht die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Das wollen wir. Wir brauchen ihn. Apostelgeschichte 9, Vers 31 heißt es, in der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Anne-Rose hat heute Morgen von so einem Band des Friedens gesprochen, von Einheit gesprochen, was mich schon sehr bewegt und berührt hat. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Das ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Freude, Friede, was der Heilige Geist auslöst. Frieden in der ganzen, sie lebten in Frieden. Das war was der Heilige Geist ausgelöst hat. Und die Gemeinde wuchs und vergrößerte sich. Wodurch nochmal? Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Durch nichts anderes. Nicht durch Methodik, nicht durch Erkenntnis, nicht durch Fleiß und mehr Anstrengung, nicht durch neue tolle Konzepte, nicht weil man eine neue Lichtanlage angeschafft hat. Nein, durch nichts davon. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nur dadurch wird sich Gemeinde ausbreiten und Gemeinde wachsen. Durch nichts anderes. Und es ist so viele Jahre her, dass diese Zeilen geschrieben worden sind. Aber auch heute gilt, dass auch heute der Heilige Geist noch durch nichts ersetzt werden konnte. Wir sind so viel vorangeschritten in Technik, in Wissenschaft, Elektrizität und was sich alles entwickelt hat. Aber doch nichts kann man den Heiligen Geist ersetzen. Bis heute gibt es nichts, was ihn ersetzen kann. Und wenn wir hier über ein Kleingruppenkonzept sprechen, was sich entwickeln soll, dann glauben wir auch nicht, dass ein neues Konzept das Allheilmittel ist, wo dann ganz viel dadurch passieren wird und so weiter. Deswegen machen wir es auch nicht. Sondern wir machen dieses Kleingruppenkonzept deswegen, weil der Herzschlag davon ist, dass Beziehungen entstehen, dass Freundschaften entstehen. Und das ist was den Heiligen Geist anzieht. Hey, wenn wir gute Beziehungen haben, wenn wir befreundet sind, wenn wir in Einheit sind, so wie es Anneros heute Morgen gesagt hat, das gefällt dem Heiligen Geist, das zieht ihn an, da fühlt er sich wohl, da freut er sich. Wenn wir lauter Einzelgänger sind und in Gottesdienst gehen und wir gehen wieder heim und wir haben diese Gemeinschaft nicht und wir leben vielleicht in Strang und Zoff, da wird der Heilige Geist von abgestoßen. Das gefällt ihm nicht. Und deswegen trägt diese Kleingruppensache auch dazu bei, dass Freundschaften stehen. Das ist so dieser Nährboden. Wir haben heute Morgen auch von gutem Nährboden gehört. Diese Beziehungen, die entstehen, auch durch diese Kleingruppen, wird ein Nährboden sein für den Heiligen Geist. Bin ich überzeugt davon. Eine kleine Gruppe, wo man sagen kann, hey, wo man persönlich dem anderen ein Wort der Ermutigung zusprechen kann. Wo man den Schwachen trösten kann, wo man den Schwachen tragen kann. Also ich habe am stärksten Heiligen Geist erlebt, tatsächlich in Kleingruppen. Das soll nicht manipulativ sein, überhaupt nicht. Versteht das bitte nicht falsch. Aber wenn kleine Gruppen sich treffen und die 5 Leute kommen zusammen oder 6 Leute, die haben alle eine Sehnsucht danach, Gott zu erleben, hey, das zieht den Heiligen Geist an. Und das schenkt Begegnungen. Und du hast dann Begegnung von Herz zu Herz, den Schwachen zu trösten oder auch sich gemeinsam zu freuen. Boah, das liegt so eine Kraft in dieser Gemeinschaft. Und deswegen wollen wir es machen. Und eine Gemeinde, die nicht unter der Leitung und unter der Führung des Heiligen Geistes steht, funktioniert nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Eine kurze Zeit vielleicht, aber irgendwann geht der Saft aus. Irgendwann geht der Sprit leer. Der Heilige Geist kann das bewirken. Wir haben hier das Zeugnis gehabt, vor kurzem, wo unsere Haiti-Missionarin erzählt hat, dass der Heilige Geist auch bewirken kann, dass der Sprit nicht leer geht. Und so ist das. Der Heilige Geist, der hält es am Laufen, Er ist der Antrieb. Ohne den bleiben wir stehen. Ohne den geht es einfach nicht weiter. Und alle wesentlichen Dinge in unserem Glaubensleben, die entwickeln sich durch den Heiligen Geist. Durch nichts anderes. Wenn sich jemand bekehrt, wenn eine Wiedergeburt geschieht bei einem Menschen, dann geschieht es durch den Heiligen Geist. Wenn jemand erkennt, hey, ich brauche Gott, ich brauche Jesus in meinem Leben, das geschieht durch den Heiligen Geist. Selber zu merken, hey, ich war echt in die falsche Richtung unterwegs mit meinem Leben. Das sind Dinge in meinem Leben, die sind nicht gut, die sind schlecht, die sind falsch. Und ich brauche Gott. Das zu erkennen, das erkennen wir durch den Heiligen Geist, durch ihn. Wenn wir dran denken, zum Beispiel, also Sündenerkenntnis schenkt der Heilige Geist, der uns zeigt, ich brauche Gott. Wenn wir dran denken, dass sich so jemand wie ein Saulus, der volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs war, hey, falscher unterwegs kann man nicht sein, ja. Also der hat ja wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht, dieser Mann. Wodurch? Durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus und durch den Heiligen Geist. Das weil er von ihm erfüllt wurde, weil er getauft wurde durch den Heiligen Geist, weil es ihn verändert hat. Wenn ein Mann, der volle Kanne in die falsche Richtung unterwegs ist, der Christen tötet und verfolgt und der einen Hass in sich trägt, einen tiefen Hass gegen Christen, auf einmal über Liebe spricht, über Liebe durch Jesus, Korintherbrief und so weiter, die Stellen über Liebe, wow, da hat sich was verändert. Und diese Veränderung, die kann kein Mensch bewirken. Die kann kein Pastor bewirken, kein Leitungsteam mit gutem Zureden. Die verändert nur, das kann nur der Heilige Geist bewirken. So eine Veränderung. Und wir haben es gehört, auch bei dem Zeugnis von der Anne-Rose, das hat mich auch, das war so gute Sachen heute Morgen. Einsicht über die Bibel und über die Schrift bekommen wir nur durch den Heiligen Geist. Und ich sage euch leider, ohne den Heiligen Geist ist die Bibel auch nur ein Buch. Okay, ein besseres Buch als andere Bücher, das würde ich schon sagen, aber es ist nur ein Buch. Es ist nur ein Buch, was du lesen kannst, was du verstehen kannst oder auch nicht. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er dich in alle Wahrheit führen. Er wird das Buch aufschließen. Anne-Rose hat das heute Morgen so schön gesagt. Diese Geschichten, die sie kannte und gehört hat aus der Bibel, wurden auf einmal lebendig und sie wurden auf einmal persönlich. Auf einmal verstehst du, das hat ja persönlich was mit meinem Leben zu tun. David und Goliath ist noch nicht nur eine Geschichte. Das hat was mit meinem Leben zu tun. Auch ich kann mit meinem Gott über Mauern springen und den Riesen umhauen. Das gilt nicht nur für David. Das macht was lebendig. Und ich kann mich an so viele Situationen erinnern aus meinem Leben, wo ich Bibel gelesen habe früher und ich fand es immer schon interessant und manches hat mich auch berührt, aber das war's. Aber seit der Heilige Geist in mir lebt, ist das Bibellesen anders geworden. Es gibt Momente, wo ich die Bibel lese und ich höre sehr viel Hörbibel, weil mich das irgendwie, für mich habe ich dann besseren Zugang, also über die App die Bibel zu hören. Dass mir das jemand vorliest, das berührt mich. Und es gibt so viele Momente, wo ich berührt bin, wo mir die Tränen runterlaufen, weil das Wort mich persönlich berührt. Oder ich lese was und ich fange an zu strahlen und ich freue mich. Und Entmutigung muss weichen, weil das, was ich gelesen habe, ich verstehe, hey, das sagt Gott gerade mir persönlich. Ja, das hat er dem Jeremia gesagt, ja, das hat er dem Nehemia gesagt, aber jetzt sagt er es mir, in dem Moment, wo ich lese, sagt er persönlich was und spricht persönlich in mein Leben hinein, in mein Herz. Das hat ja was mit mir zu tun. Gott möchte mir was sagen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Er schließt es auf, er führt uns in alle Wahrheit hinein. Wenn du auf einmal ein Wort der Ermutigung hast von einer Person und die sagt, Mensch, woher hast du das gewusst? Durch den Heiligen Geist. Neulich hat mich eine Person angerufen, einfach so, sich mal melden wollen, und es hat genau in eine Situation in meinem Leben hineingesprochen und dieser Anruf hat mir so gut getan. Es war richtig, richtig toll. Und ich habe auf das Herz bekommen, auch jemanden anzurufen, muss ich unbedingt machen. am besten, schaffe ich es nicht, mal morgen. Und manchmal macht der Heilige Geist es, er sagt, ruf diese Person an. Es ist wichtig. Und dann kommst du zur rechten Zeit. Genau, ich stelle ein bisschen weg. Das macht der Heilige, es geschieht durch den Heiligen Geist. Lobpreis. Es geht nicht darum, dass wir immer professioneller werden in der Musik. Dass wir möglichst, dass die Musiker alle noch besser spielen können. Dass die Sänger noch besser singen können. Und die, die hier oben stehen, die müssen erstmal Gesangsunterricht nehmen und was weiß ich was. Das sind alles Dinge, die ja gut sind und die ja auch helfen. Aber es geht nicht darum. Es geht um die Salbung des Heiligen Geistes. Ich wurde, als ich diese Predigt geschrieben habe, an das Lied, wir werden das nachher auch singen gemeinsam, wenn der Music Fades erinnert. Und diese Geschichte, vielleicht kennen sie einige von euch, wie dieses Lied entstanden ist, hat mich sehr berührt. Das war eine Gemeinde, die sehr stark gewachsen ist und dann haben sie sich in allen Bereichen verbessert. Die Predigten wurden besser vorbereitet, die bessere, geschliffenere Redekunst und der Lobpreis wurde professioneller. Die Sänger haben besser gesungen, die Musiker haben besser gespielt, sie haben eine neue Lichttechnik gehabt und alles Mögliche. Es wurde alles besser, wo du sagen kannst, wow, stark. Aber auf einmal haben sie gemerkt, uns ist was verloren gegangen. Die Menschen, sie wurden nicht mehr berührt. Und sie haben gesagt, Gott, was ist los? warum, wir haben doch alles zu deiner Ehre besser gemacht. Warum spüren und erleben wir dich nicht mehr? Was hat sich denn verändert? Und sie sind ins Gebet gegangen und ins Fasten hinein und sie haben gemerkt, was passiert ist. Er beschreibt, er sagt, wir waren zu Lobpreis-Nutznießern geworden, anstatt ein echter Teil davon zu sein. Wir hatten die Band zu einem Show-Act gemacht und uns selbst zum Publikum. Wir hatten vergessen, dass Gott allein das Publikum ist und jeder von uns etwas einzubringen hat. Die Bibel sagt, dass unser Körper ein Tempel ist. Wir sind aufgerufen, ein Lobpreisopfer zu bringen. Wir haben nur noch Zuschauersport betrieben. Aber es geht nicht darum, es geht nur um Gott allein. Und dann haben sie was gemacht, sie haben gesagt, okay, wir fangen jetzt an zu, wenn du nicht da bist, wenn das, was wir tun, nicht dazu beiträgt, dass du groß gemacht wirst, dass deine Atmosphäre da ist, dann werden die erstmal schweigen. Und sie haben erstmal keinen Lobpreis gemacht, sie haben erstmal geschwiegen, damit sie wieder gelernt haben, was echte Anbetung ist. Und langsam kehrte die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes kehrte zurück. Und sie haben nur gebetet und haben sich nach dieser Gegenwart Gottes gesehnt und es kam zurück, das Leben kam zurück und sie haben wieder Gott begegnet. Und dann hat dieser Matt Redman dieses Lied geschrieben, When the Music Fades. Auf Deutsch heißt es, ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht das, wonach du dich sehnst. Du siehst mir mitten ins Herz. Ich kehre zurück zu dem Herzen der Anbetung, denn es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus. Und es tut mir so leid, was ich daraus gemacht habe. Denn es geht nur um dich, Jesus, soll es gehen. Und wenn wir darüber sprechen, dass es nur um Jesus geht, dann ist es das Gleiche, wenn wir sagen würden, es geht nur um den Heiligen Geist. Denn die sind verbunden, die sind eins. Wenn wir den Heiligen Geist groß machen, dann wird dadurch Jesus groß gemacht, weil der Heilige Geist immer auf Jesus zeigt, auf Jesus verweist und immer Jesus groß macht. Und wenn wir den Heiligen Geist groß machen, dann freut sich Jesus darüber. Und wenn wir Jesus groß machen, dann freut sich Gott darüber, dass wir seinen Sohn, dass wir Jesus groß machen. Und was macht Jesus? Jesus gibt alles Lob an Gott zurück, weil er sagt, ich tue nichts aus mir alleine raus, sondern ich tue alles aus Gott heraus. Ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe. Alles gibt er zurück. Das heißt, es kommt immer an der richtigen Stelle an. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Die sind verbunden. Wenn wir den Heiligen Geist groß machen, machen wir Jesus groß. Und wenn wir Jesus groß machen, dann zeigt Jesus auf den Vater. Das ist eine Verbundenheit, das ist eine Einheit. Und wir brauchen das im Lobpreis. Nicht, dass wir sagen, hey, wir haben ein richtig professionelles Team. Das ist schon schön, wenn man das hat, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir im Lobpreis die Gegenwart Gottes spüren, dass wir den Heiligen Geist spüren und dass Menschen hier sind, die noch nie was von Gott gehört haben und dass sie im Lobpreis berührt werden von Gottes Liebe. Dass im Lobpreis sie merken, Gott ist hier und er spricht zu meinem Herzen, der spricht zu meinem Leben und es findet Veränderung statt. Ich habe euch erzählt vor ein paar Wochen von diesem Jungen, der Gott erlebt hat in Neubrandenburg, der so viele Dinge in seinem Leben hatte, die schlecht waren und so viel Schlimmes erlebt. Und im Lob, was er gesagt hat, es fühlte sich an, als würde ich brennen. Ein Feuer, was mich reinigt, was alles Negative wegbrennt. Ich stand in Flammen während diesem Lobpreis. Und das ist das, was wir brauchen. Hey, wenn Menschen im Lobpreis so Gott erleben, da bräuchtest du keine Predigt mehr. Weil im Lobpreis schon alles geschwätzt ist. Weil schon alles passiert ist. Weil du kannst nichts mehr dazu beitragen. Aber gut, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, also hat die schon noch ihre Berechtigung. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Sehnsucht, dieses Herz danach, dass im Lobpreis Menschen die Gegenwart Gottes erleben und wahrnehmen. Darum geht es. Dankeschön. Genau, wir werden es nachher singen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, nicht nur für den Lobpreis, es gilt auch für die Predigt. Es geht nicht darum, Anne-Rose hat es gesagt, auch in Schwachheit und Zittern und in Angst. Und mir geht es oft so, dass ich manchmal abends denke, ich glaube, ich habe eine gute Botschaft und Sonntagmorgens denke ich, war das nicht, das irgendwie ist es weg oder war es richtig, war es dran, ist es nicht doch irgendwie alles zu wenig, zu falschen Fokus und wo mich manchmal der Mut verlässt. Und wenn ich dann im Gottesdienst bin und ich merke, die Zeugnisse, die Geistesgaben, die gehen alle in diese Richtung, wo meine Predigt auch hingeht, dann sage ich, danke, Heiliger Geist. du bestätigst, du bist da, du gibst Hoffnung, du gibst Mut. Aber man kann sich noch so viel Mühe geben, hey, Methodik, und dann überlege ich mir, welchen Videoclip könnte ich zeigen, der kommt bestimmt irgendwie gut an, wenn ich den Clip zeige, und dann sehe ich noch die Geschichte, die kommt eigentlich auch immer gut, und wenn ich dann danach vielleicht noch dieses Zeugnis erzähle, Mensch, dann muss doch was wachsen. Hey, das ist Schrott, das ist alles nichts. Das ist alles nichts, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, kannst du das alles vergessen. Wir sind abhängig von ihm. Und er muss wirken. Wenn der Heilige Geist dein Herz nicht aufmacht und er dich heute Morgen nicht berührt, dann kann ich mir hier das Maul fusselig schwätzen. Das wird nichts bringen. Es kommt nicht an. Der Heilige Geist ist derjenige, der es lebendig machen muss. Und dann ist es auch egal, wer hier steht und predigt. Hauptsache, der Heilige Geist predigt. Dann ist es egal, ob es dein Lieblingsprediger heute Morgen ist oder nicht, oder dein Lieblingslobpreisteam oder nicht, oder ob dein Lieblingslied gespielt wird oder nicht, oder du die Geschichte schon zum dritten Mal hörst, die der Prediger gerade erzählt. Es ist alles nicht wichtig. Der Heilige Geist muss wirken im Lobpreis. Der Heilige Geist muss wirken in der Predigt. Er muss es tun. Er muss Herzen berühren. Sonst ist alles umsonst. Sonst ist alles nichts. Und manchmal erlebt man das, dass Menschen nach einer Predigt kommen und sagen, hey, diese Predigt heute war nur für mich. Wie konntest du das wissen? Konnte ich nicht. Konnte ich nicht. Ich bin kein Magier. Das hat der Heilige Geist gemacht. Nur der Heilige Geist tut es. Nur der Heilige Geist kann das machen. Nur er tut es. Es gab Situationen, wo Leute in der Predigt, wo Freunde, wo Menschen einen Freund mitgebracht haben im Gottesdienst, und der Freund gesagt hat, sag mal, hast du dem Prediger alles erzählt von mir, bevor ich gekommen bin, damit mich das beeindruckt oder was? Weil er sich so persönlich angesprochen gefühlt hat. So, ich habe nichts gesagt. Und das sind Dinge, die der Heilige Geist macht, die der Heilige Geist tut. Er ist es. Er ist der wirken muss. Und ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Gar nichts. Und wir müssen erkennen, dass wir abhängig sind von ihm und dass wir ihn brauchen, einfach in allem. Einfach in allem. Und es braucht schon auch eine gewisse Demut zu sagen, jawohl, ich kann es nicht alleine. Ich räume das ein, ich gestehe das, ich kann es nicht alleine. Heiliger Geist, entweder du bist dabei oder es wird nicht funktionieren. Ich kann diese Gemeinde nicht leiten, ich gebe es zu. Wenn der Heilige Geist weg ist, wenn er nicht da ist, wenn er mir nicht Vision gibt, Ausrichtung und uns als Leitungsteam, es geht nicht, es funktioniert nicht, es geht nur durch ihn. Und das Schlimmste, was passieren würde, wäre, wenn der Heilige Geist sich zurückzieht. Wenn er nicht mehr da ist. Wir wollen offen sein für ihn. Wir wollen eine Atmosphäre haben, wo er wirken kann, wo er derjenige ist, der uns weiterbringt. Ohne ihn funktioniert es nicht. Man kann Erfahrung haben, mit der kann man auch eine gewisse Leitung oder sonst irgendwas machen. Aber wo führt es denn hin? Es muss dahin führen, wo der Heilige Geist es zeigt. Wir brauchen ihn. Und es braucht dazu gereinigte Herzen, wie der Harald letzte Woche auch darüber gepredigt hat. Hört euch das nach, wenn ihr es nicht gehört habt. Dass wir selber merken, jawohl, ich brauche ihn. Das alleine geht es nicht. Wir brauchen gereinigte Herzen zu sagen, jawohl, Heiliger Geist, ich tue Buße darüber, wo ich es ohne dich gemacht habe. Und wo ich selber losmarschiert bin. Heiliger Geist, ich brauche dich. Okay. Wie werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt? Könnte man nicht sagen, haben nicht sowieso alle den Heiligen Geist, die sich bekehrt haben? Reicht es denn nicht? Wozu brauche ich denn dann noch eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder sogar das, was sich Geistestaufe nennt, wenn ich doch schon bei der Bekehrung den Heiligen Geist erlebt und bekommen habe? In Johannes 1, Vers 16 heißt es, von seiner Fülle haben wir genommen. Das hat der Harald auch gesagt. Das ist was Aktives und nichts Passives. Wenn wir erkennen durch den Heiligen Geist, ich brauche Gott, und der Heilige Geist ist derjenige, der in uns die Wiedergeburt bewirkt, das ist eher was Passives. Aber wenn es hier heißt, den haben wir genommen, das ist was Aktives, zu sagen, ich strecke mich aus danach. Paulus sagt, wir sollen nach den Gaben des Geistes streben. Es wird auch noch Predigten geben, wo wir auf die Gaben auch eingehen. Aber heute soll es nicht darum gehen. Aber dieses, sich danach auszustrecken, danach zu streben, das ist wichtig, sich dafür zu entscheiden. Aber das Wirken des Heiligen Geistes bei der Bekehrung ist nicht dasselbe wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bei der Geistestaufe. Das sind unterschiedliche Dinge, das sind unterschiedliche Erfahrungen. Wenn wir uns entscheiden, mit Jesus unser Leben zu leben, dann passiert das, was wir auch schon gehört haben. Dann bezieht der Heilige Geist Wohnung bei uns. Und wenn der Heilige Geist Wohnung bei uns bezieht, Anne-Rose hat auch was dazu gesagt, dann bedeutet das, dass wir wachsen werden, dass wir uns verändern werden. Hey, wenn Jesus bei dir zu Hause wohnt, das verändert dich. Jede Person, die bei dir daheim wohnt, in einer WG, da gibt es so interessante Konstellationen, wird dich verändern. Auf jeden Fall. Und du kannst sagen, ich halte es nicht mehr aus mit der Person in der WG, das geht nicht mehr. Oder du kannst sagen, hey, die Zeit, als wir in der WG waren, das hat zu so viel Gutem geführt. Und beim Heiligen Geist ist es genauso. Wenn der bei dir wohnt, ja, wenn er Wohnung bei dir nimmt, das wird dich verändern und du wirst wachsen, es wird dich verändern. Der Heilige Geist wird auch beschrieben als ein Siegel. Karl hat auch kurz was dazu gesagt, als ein Siegel. Ich finde das Bild Siegel immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Mir hilft immer ein Bild, für mich persönlich, vielleicht hilft es euch auch, um klar zu werden, was es bedeutet. Wenn irgendwo ein Tatort passiert ist, dann kommt die Polizei und sie versiegelt diesen Tatort. Und das bedeutet, kein anderer hat da Zugriff, weil hier laufen gerade noch Ermittlungen. Dieser Tatort ist versiegelt. Da kann keiner mehr rein, weil dieser Tatort von der Polizei geschützt ist. Kein anderer hat Zugang zu diesem Tatort. Die Polizei hat es versiegelt. Und wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann versiegelt er dich. Das bedeutet, du hast einen heiligen Türsteher, der in dir lebt, der in dir wohnt und sagt, dieses Kind ist mein Kind, es gehört mir. Und niemand hat Zugriff außer ich. Ich versiegel das. Ich beschütze das. Ich passe darauf auf. Jesus hat einmal diesen Gerasener von diesem Dämon geheilt und dieser Dämon erfährt, oder diese Dämonen, sie fahren aus und sie sind weg. Und dann sagt Jesus, und das ist gut, das ist richtig, aber was passiert, wenn das Haus leer bleibt? Das Haus ist geputzt und gereinigt, alles ist schön aufgeräumt und dann kommt das zurück. Es kommt wieder und es wird sich gefreut, oh, das Haus ist schön geputzt und die Dämonen ziehen wieder ein. Wenn da kein anderer wohnt. Das heißt, es reicht nicht nur, wenn wir Reinigung vollziehen, sondern das Haus muss bewohnt sein von Jesus und vom Heiligen Geist. Und wenn der dann zurückkommt und an der Tür klopft oder einbrechen will, dann macht jemand die Tür auf und sagt, was willst du hier? Dieses Haus ist bewohnt. Auf Wiedersehen. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Er versiegelt uns. Er versiegelt uns. Ach, man könnte über so viele Punkte noch sprechen. Ja, heiliger Türsteher. Und es geht auch darum, wenn ich den Heiligen Geist bei der Bekehrung erfahre, geht es auch darum, ihn einfach zu genießen. Ihn einfach zu genießen. In einem Lied heißt eine Strophe, ich liebe es, bei dir zu sein. Bei dir zu sein und nicht zu leisten. Und darum geht es, zu sagen, ich genieße dich, ich erlebe dich, ich erfahre dich. Es geht nicht um das, was ich tun kann, um das, was du mit mir tun möchtest. Sondern es geht nur darum, bei dir zu sein, dich zu spüren, dich zu genießen und zu wissen, Heiliger Geist, du liebst mich, Jesus, du liebst mich, egal was ich tue und was ich vollbringe. Ob die Predigt heute klappt oder nicht, du hast mich trotzdem noch lieb. Hey, wenn ich heute heimkomme und die Predigt war nix, haben mich meine Kinder noch genauso lieb. Und das ist ein schöner Gedanke. Und Gott hat mich noch genauso lieb. Ich kann nichts tun mit meiner Leistung, um diese Liebe zu verändern in irgendeine Richtung. Ich kann es nicht tun. Einfach ihn zu erleben, einfach ihn zu genießen. Petrus, es war diese Situation, diese Verklärung von Jesus, wo Petrus und Jakobus und wo die Jünger da oben sind und Jesus erbetet und Elia und Mose erscheinen und sie erleben so richtig die Gegenwart Gottes. Und Petrus sagt, lass uns 3 Hütten bauen und lass uns für immer hier bleiben. Diese Sehnsucht, Gott, deine Gegenwart ist so schön, dich zu spüren, dich zu erleben, ich will nichts anderes. Lass uns 3 Hütten bauen und immer hier bleiben. Das ist diese Erfahrung, was wir mit der Bekehrung machen mit dem Heiligen Geist. Er ist da und ich genieße ihn. Aber Jesus sagt, nee, wir bauen keine Hütten. Das war gut, aber es gibt noch einen Auftrag zu erfüllen. Es gibt noch einen Auftrag zu erfüllen, nämlich welchen? geht hin in alle Welt und macht alle zu Jüngern und lehret sie zu halten, meine Gebote und so weiter und so weiter und so weiter. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, da brauchten sie die Geistestaufe. Da hat es nicht gereicht, ja gut, der Heilige Geist bei meiner Bekehrung, Petrus, Paulus, das reicht doch. Nein, sie haben die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebraucht, denn der hat es verändert. Ihr könnt euch erinnern an die Predigt. Sie haben sich eingeschlossen, sie haben sich verkrochen, sie waren ängstlich, sie konnten nichts aus sich heraus tun. Auch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, klar, die hat Trauer in Freude verwandelt. Aber diese Begegnung mit Jesus hat nicht ausgelöst, dass sie zu feurigen Missionaren wurden. Das hat nur die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ausgelöst. Er war es, der aus ängstlichen, versteckten, eingeschlossenen Jüngern, welche gemacht haben, die rausgegangen sind, gesagt haben, was ich habe, das gebe ich dir, nämlich Kraft Jesus und Kraft des Heiligen Geistes. Steh auf und los. Der Heilige Geist hat alles verändert. Sie brauchten die Geistestaufe. Okay, jetzt habe ich ein paar Sätze, die das nochmal so ein bisschen klar machen. Ich hoffe, das hilft, das ein bisschen zu verdeutlichen, was der Unterschied ist oder was bei der Wiedergeburt passiert und was bei der Geistestaufe passiert. Ich lese euch mal einen Satz vor aus dem Lehrbuch und wenn er zu kompliziert ist, werde ich ihn mal nochmal in einfacheren Worten sagen, okay? Aber viele von euch sind ja auch intellektuell auch höher als ich, deswegen vielleicht erreicht euch auch der Satz aus dem Lehrbuch. Also, während bei der Wiedergeburt der Heilige Geist Christus in mir groß macht, befähigt der Heilige Geist in der Geistestaufe, dass ich Christus für andere groß machen kann. Verstanden? Während bei der Wiedergeburt der Heilige Geist Jesus in mir groß macht, befähigt der Heilige Geist in der Geistestaufe, dass ich Christus für andere groß mache. Also geht es bei der Wiedergeburt um mein persönliches Heil, so legt die Geistestaufe mir das Heil der anderen aufs Herz. Okay, bei der Bekehrung, da geht es um mich und den Heiligen Geist, um mein Heil. Aber bei der Geistestaufe geht es darum, Moment mal, es gibt noch einen Auftrag zu erfüllen. Ich bin nicht allein. Andere sollen das erfahren, was ich erlebt habe. Und ich will davon erzählen, was ich erlebt und erfahren habe. Wir wollen erzählen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Ich möchte das erzählen. Aber Hilfe, da kommt Angst, da kommt, wer bin ich? Wie soll ich das denn sagen? Mir hört doch eh keiner zu. Und ja, richtig. Und deswegen braucht es den Heiligen Geist, der sagt, doch, du kannst, weil ich bin da und ich bin deine Kraft, ich bin deine Power. Hey, wenn Paulus sagt, in Angst und Zittern, der hat doch Jesus erlebt, der konnte doch sein Damaskus-Erlebnis erzählen auf der Straße und ich war blind und Jesus, der hatte doch was zu sagen, oder? Wenn der sagt, in Angst und Schwachheit und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Wenn der das gesagt hat, der braucht den Heiligen Geist. Wie viel mehr wir, oder? Zu sagen, ich brauche den Heiligen Geist. Und wenn ich mich für Jesus entscheide, kommt der Heilige Geist für mich persönlich. Und bei der Geistestaufe kommt der Heilige Geist über mich für andere. Für andere. Das heißt, der Heilige Geist erfüllt mich, um ein Segen für andere sein zu können. Es ist eine Quelle, der Heilige Geist ist eine Quelle, die in mir sprudelt, mich persönlich erfrischt, mich tröstet, mich aufbaut, mich verändert. Aber diese Quelle ist keine Quelle, die in mir bleibt, sondern die aus mir heraussprudelt und die andere Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, erfrischt werden, wo andere Menschen ermutigt werden. Und wir wollen keine trockene Christen sein. Das, was uns oftmals nachgesagt wird, so Christen sind langweilig, Spießer. Nein, was will der mir erzählen, altmodisches Zeugs da? Nein, hey, wenn du eine Quelle bist, aus der es heraussprudelt, werden Menschen sagen, hey, ich glaube nicht an Gott. Aber mit dem Menschen zusammen zu sein, ich kann es nicht erklären, aber das tut mir gut. Weil von diesen Menschen irgendwas kommt, was mir gut tut. Sie spüren diese Quelle, sie spüren das, was aus dir heraussprudelt. Und sie sagen, was du willst, das möchte ich auch. Am Anfang spüren sie einfach nur, hey, es ist schön, mit diesem Menschen Zeit zu verbringen. Als wir in Neubrandenburg dieses missionarische Jugendcafé gemacht haben, da kamen, die meisten, die kamen, hatten keine Beziehung zu Gott und viele waren da auch sehr kritisch geprägt. Manche waren sehr wissenschaftlich geprägt, heutzutage kann man das nicht mehr glauben, andere haben Schlechtes erlebt und so weiter. Aber was sie erlebt haben, viele schon, als sie nur zur Tür reingekommen sind, ist, wow, das ist toll hier drin, tolle Atmosphäre, ja, tolles Licht, tolle Musik und so, wir haben das nett hergerichtet. Sicherlich gab es da Äußerlichkeiten. Wir haben jetzt keinen Stuhlkreis gemacht und eine Flasche Wasser auf dem Tisch und eine Packung Doppelkekse, das kenne ich auch noch aus manchen Zeiten. Wir haben uns schon mehr Mühe gegeben, aber das war es doch nicht. Sie sind da reingekommen und sie haben die Liebe gespürt. Sie haben den Heiligen Geist gespürt und sie haben gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber hier drin fühle ich mich wohl. Und mit euch zu reden, das tut mir gut. Warum? Weil sie diese Quelle gespürt haben, die aus uns heraus sprudelt. Das ist es. Das ist es. Harald Schlegel hat gesagt, keine Tröpfchen, sondern Ströme des lebendigen Wassers. Und so sollen auch wir nicht trocken sein, sondern lebendig und erfrischen. Keine trockene Christen, sondern erfrischende Christen. Bei der Wiedergeburt bekommen wir den Heiligen Geist und bei der Geistestaufe bekommt der Heilige Geist uns. Das heißt, dann bekommt der Heilige Geist uns, dass er uns befähigt und dass er mit uns sein Gottesreich bauen kann. Dass ich erfüllt bin und ich werde geführt und gelenkt. Also bei der Wiedergeburt bekomme ich den Heiligen Geist, bei der Geistestaufe bekommt der Heilige Geist mich. Ich sage, hier bin ich, gebrauche mich. Hier bin ich, dein Knecht hört. Hier bin ich, sende mich. Das ist nochmal eine andere Dimension von Christsein, von Glauben. Genau. Ja. Okay, ich habe eine Bibelstelle noch auf dem Herzen, die ich unbedingt heute noch mit euch betrachten möchte. Und zwar Hesekiel 47, 1 bis 12. Wir haben letzte Woche und das ist so stark, es passt auch zu dem Zeugnis, was auch der Dieter hatte und auch zu dem Zeugnis von Doro mit den Blumen und so. Echt irre, weil dieses Bild, was hier im Hesekiel beschrieben wird, ihr werdet schon Parallelen erkennen von dem, was wir in den Zeugnissen auch gehört haben. Letzte Woche hat Eva Brause diesen Text aufs Herz bekommen, als wir gebetet haben vor dem Gottesdienst. Das hat mich sehr berührt, diesen Text, und ich wusste, heute ist dran, davon auch was weiterzugeben von diesem Text. Und ich werde ihn jetzt nicht komplett lesen, dafür reicht die Zeit nicht, aber ich möchte ihn auszugsweise, möchte ich ihn mal kurz euch noch nahe bringen. Hesekiel, das war ein Prophet aus der babylonischen Gefangenschaft. Das heißt, es war ein Prophet aus der Zeit, wo das Volk in der Gefangenschaft war. Nicht zu Hause, nicht im Tempel, nicht in Jerusalem, sondern in der Gefangenschaft. Und Hesekiel, seine Botschaften werden immer mehr zu verheißungsvollen Botschaften, zu Botschaften, die sagen, Gott wird seinen Tempel wieder aufbauen, er wird seinen Tempel wieder aufrichten und das neue Haus wird herrlicher sein als das alte Haus. Die Herrlichkeit Gottes kommt wieder. Das spricht dann dem Volk zu, was in Gefangenschaft lebt. Und jetzt hat Hesekiel eine Vision von dem Tempel. Und er wird an den Eingang dieses Tempels geführt und er sieht, wie unter der Schwelle dieses Tempels Wasser hervorströmt. Und Hesekiel, er beginnt durch dieses Wasser zu waden. Er wadet hindurch und zunächst reicht ihm das Wasser so nur bis zum Knöchel. Doch er gibt sich weiter hinein und dann auf einmal geht das Wasser ihm bis an die Knie. Und dann geht er weiter hinein und das Wasser geht ihm bis zur Hüfte. Und dann heißt es weiter ab Vers 5, da war es auf einmal ein Strom. So tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Fluss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Und dann führte er mich am Flussufer entlang und wieder zurück. Und als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Das sagte er zu mir, also dieser Engel, der ihm das zeigt. Dieses Wasser, es fließt Richtung Osten und es mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Und auf beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieses Baumes werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird es eine neue Ernte geben. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Im Alten Testament war der Tempel die Offenbarungsstätte Gottes. Dort konnten nur die Priester konnten dort im Tempel Gott, von Gott was empfangen, nur dort. Wie war es im Neuen Testament? Im Neuen Testament, da gab es auch den Tempel. aber es war nur ein Gebäude voller Rituale und Gesetze, tote Werke, fromme Heuchler, zweckentfremdet. Keiner hat dort Gott mehr erlebt. Aber dann, als Jesus in diesen Tempel kam und die Geldzähler rausschmeißt, und dann sind da Dämonen in diesem Tempel und Jesus schmeißt die raus, und auf einmal war der Strom Gottes wieder da, weil aus Jesus heraus Kraft ausging. Und dann wurden Kranke in diesem Tempel wieder geheilt, Blinde, Lahme, und es ist wieder Gottes Kraft geflossen, als Jesus diesen Tempel betreten hat. Davor war es nur ein Gebäude. Und wie ist es heute? Wo ist heute der Tempel Gottes? Ihr wisst es. Sagt mir das mal, ruft mir das mal zu. Wo ist heute der Tempel Gottes? Wir sind der Tempel Gottes. Kein Gebäude, was irgendwo steht. Jerusalemer Tempel, okay, schön ihn anzugucken. Aber der Tempel heute, sagt Jesus, der ist in uns. Du bist der Tempel Gottes. Das ist nicht Wahnsinn, das ist stark. Und es bedeutet, dass Gott sich in dir offenbaren möchte. Ohne Umwege, direkt in dir. Und wenn wir dieses Bild haben von diesem Strom, was sich über diesen Tempel ergießt, dann können wir dieses Bild, was für Hesekiel war, direkt auf uns selber beziehen. Denn in uns ist dieser Tempel und in uns sollen diese Ströme hineinfließen und aus uns heraus, wie ich von dieser Quelle gesagt habe. Und deswegen ist es auch nicht egal, wie ich zum Beispiel, was ich mit meinem Körper mache, weil er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das würde jetzt zu weit führen in eine falsche Richtung, wo ich nicht hin will, aber es soll mal dieser Seitenhieb mir erlaubt sein. Und ich sage das auch mir selbst. Ja. Genau. Hier heißt es, aus dem Heiligtum, aus dem Zentrum von Gottes Gegenwart, aus dem Altar fließt die Kraft Gottes. Wo fließt die Kraft Gottes raus? Aus der Nähe Gottes fließt die Kraft von seinem Thron. Und das ist bis heute so. Und die Frage ist, wie tief tauchst du ein? Wie tief tauchst du ein? Und es gibt Leute, die zum Baden gehen und sie gehen hin und sie hängen so den großen Zeh ran und sagen, okay, das reicht mir. Ich habe gebadet. Danke, das war's. Okay, reicht mir völlig. Andere sind mutiger und sie strecken die ganzen Füße rein, so wie in so einem Kinderplanschbecken, so die Füße rein und sagen, ach, das war jetzt schön, aber das langt mir. Und dann, du weißt, wenn du dann entscheidest, okay, ich gehe doch rein, das wird immer schwieriger beim Knöchel. Und dann, wenn es an der Hüfte ist, weiter. Ich glaube, jede Stufe, die man nimmt, kostet ein bisschen Überwindung, oder? Zu sagen, ich möchte weiter rein. Meine Mutter hat immer gesagt, okay, wenn die im Schwimmbad war, im Hallenbad, wo das Wasser warm war, also Überwindung gleich null quasi, hat sie gesagt, okay, meine Haare sollen nicht nass werden. Das ist meine Grenze. Bis zum Hals kein Problem, aber die Haare nass werden, das geht gar nicht. Das ist meine Grenze. Hey, was ist deine Grenze? Was ist deine Grenze heute Morgen, wo du gesagt hast, bis hierher und nicht weiter? Bis dorthin, aber mein Bauch soll nicht nass werden. Bis dorthin, aber meine Haare sollen nicht nass werden. Das ja, aber zum Beispiel Zungenrede, das geht nicht. Das ist meine Grenze. Also, oder ich weiß nicht, was es da für Dinge gibt, wo du sagst, das ist meine Grenze. Was ist deine Grenze? Hey, wenn es so richtig heiß ist, so richtig heiß, passt für heute Morgen, ich bin auch gleich fertig. Wenn es so richtig heiß ist, da willst du doch reinspringen, ganz, oder? Mit Haut und Haar, da hast du doch eine Sehnsucht danach, da reinzurennen und da unterzutauen, zu sagen, oh, ich genieße es, ich freue mich auf meinen Urlaub übrigens. Also, das genießt man doch, da hat man doch Lust und Sehnsucht reinzuspringen und nicht nur den großen Zeh reinzuhalten. Und ich wünsche mir so sehr, dass du heute Morgen neue Sehnsucht bekommst. Sehnsucht zu sagen, ich möchte da reinspringen. Ich habe Lust, das zu erleben. Ich möchte mich in diesen Strom begeben mit allem, mit Haut und Haar. Und ich will meine alten Grenzen hinter mir lassen und sagen, ich spring rein, ich möchte das erleben. Ich werde in meinen Ferien Paletten so ein Pool bauen. Ja, das wird ganz, ganz toll. Und meine Kinder dann sagen würden, ach Papa, als hast du das gebaut, aber eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust zum Baden. Da wäre ich schon ein bisschen gekränkt. Wie oft muss es Gott so gehen, dass er sagt, ich will dir alles geben, hey, die Fülle. Und du sagst, danke, das reicht mir, großer C, alles andere ist mir zu viel. Hey, wenn ein Freund von mir, ein enger, guter Freund, mit dem ich über alles reden kann, aus den Flitterwochen kommt und ich ihm sagen würde, und, wie war's? Und er würde sagen, also einmal, da haben wir uns auf die Backe geküsst und das hat völlig gereicht. Würde ich sagen, das hat gereicht? Im Ernst? Ehrlich? Hey, es gibt noch da noch so viel mehr, mit dem Gott euch beschenken möchte. Ich glaube, das ist ein Bild, was wir irgendwie nachvollziehen können, oder? Das hat gereicht, es gibt doch noch so viel mehr. Und hier ist es genauso, weil mit dem Heiligen Geist machen wir das so oft, dass wir sagen, das hat gereicht. Wenn uns Petrus und Paulus fragen würde, erzähl doch mal, was hast du mit dem Heiligen Geist erlebt? Du sagst, naja, bei meiner Bekehrung, da war der Heilige Geist ja dabei, ne? Das hat er ja ausgelöst. Und einmal, als für mich gebetet worden ist, da habe ich so ein leichtes Kribbeln am Arm gespürt. Und das hat mir dann auch gereicht, das war alles. Das hat dir gereicht, ehrlich, das hat dir gereicht. Der Heilige Geist hat noch so viel mehr für dich. Er hat noch so viel mehr für dich. Und ich wünsche mir, dass wir diese Sehnsucht haben. Lobpreisteam, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Dass wir diese Sehnsucht haben. So wie der Giovanni es gesagt hat, das ist das Beste, was dir passieren kann. Das möchte ich auch haben. Ich möchte das auch haben. Und ich wünsche mir, dass du heute Morgen das sagen kannst. Ich habe Sehnsucht. Es gibt ein Zitat in dem Film, das heißt, hey, nimm alles, was du kriegen kannst und gib nichts mehr davon zurück. Lass das doch unsere Einstellung sein zum Heiligen Geist. Ich nehme alles, was ich kriegen kann und ich gebe nichts davon zurück. Ich lasse mir nichts davon mehr klauen in Zukunft durch Entmutigung oder durch andere Dinge, die mich irgendwie durcheinander bringen, sondern ich möchte das haben, alles. Welche Gabe? Alles. Ich will alles. Ist untypisch, okay. Aber ich möchte nichts verpassen, weil ich mich nicht danach ausgestreckt habe. Ich möchte mich nach allem ausstrecken, was er mir geben möchte. Ich möchte mich nach allem ausstrecken und das nehmen, was er mir gibt. Und ich finde das hier so stark. Ich hatte einmal, das fällt mir gerade ein, ich hatte einmal für jemanden gebetet, der nach vorne kam in Neubrandenburg. Und als ich für diese Person gebetet habe, da zeigt mir der Heilige Geist ein Bild für diesen Menschen. Und er zeigt mir so einen Fluss, der links und rechts einbetoniert wurde. Der, so Flussbegradigung, der Fluss, das war noch so ein kleines Rinnsal, links und rechts war dieser Fluss einbetoniert. Und ich habe ihm gesagt, du, ich empfinde, dass der Heilige Geist dir sagt, du hast mich einbetoniert. Du hast zu mir gesagt, so soll ich fließen und anders nicht. Und es ist dran in deinem Leben zu sagen, ich mache die Betonwände dieses Flusses weg und dieser Fluss soll natürlich laufen, sich bewegen dahin, wo er gehen möchte. Und das heißt auch Kontrolle loslassen. Wenn du schwimmst, da hast du keine Berührung mit dem Boden mehr. Du musst was abgeben, du musst Kontrolle abgeben, du musst schwimmen. Aber er wird dich nicht untergehen lassen, sondern du wirst merken, wie herrlich das ist. Wie herrlich es ist, in diesem Strom zu schwimmen. Und hier heißt es, wir haben das Bild vom Dieter gehabt, wo dieses Wasser auch bei den Nachbarn was verändert hat. Und ich glaube, die Vision Gottes ist, dass dieser Strom, der von uns ausgeht, dass der die Nachbarschaft positiv verändert. Hier heißt es in dem Bild, da wo der Strom hingeflossen ist, da sind Blumen entstanden, Fische, das war gesundes Wasser, es hat angefangen zu blühen, es hat angefangen Frucht zu bringen, Blätter mit heilender Wirkung. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um Frucht zu bringen. Und da, wo er nicht hinfließt, da ist es tot geblieben. Da ist nichts gewachsen, da ist nichts entstanden. Wir brauchen ihn. Stehen wir doch mal auf, gemeinsam. Wir werden jetzt gleich dieses Lied singen, nochmal, wenn der Music fades, wo ich vorhin von erzählt habe, zu sagen, hey, darum geht es, Jesus. Es geht nur um dich, um dein Wirken, Heiliger Geist. Und ich möchte es einfach dafür beten, dass wir uns aufmachen. Und dann gib doch du in deinem Herzen Gott eine Antwort dafür. Streck dich aus für sein Wirken. Hey, ich möchte mich heute Morgen neu dafür entscheiden, ganz in diesen Strom einzutauchen. Wer möchte eintauchen heute Morgen mit mir? Wer möchte sich entscheiden, jawohl, nicht nur den großen Zeh, sondern ich möchte eintauchen heute Morgen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du ein Strom bist, kein Rinnsal, kein einbetoniertes, jämmerliches Flüsschen, sondern Heiliger Geist, du bist ein Strom, der erfüllt und deine Erfüllung verändert uns positiv. Wir müssen keine Angst haben vor deinem Wirken. Wir müssen keine Angst haben vor dem, was du tust, weil du meinst es gut mit uns. Es ist herrlich uns dir hinzugeben. Es ist herrlich, in deinem Strom, in deinem Wasser zu schwimmen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen kommst und da, wo Sehnsucht ist, dich zu erleben, dich zu spüren, Heiliger Geist, da komm du. Da komm du jetzt mit deiner Kraft, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit und lass uns neu dich erleben. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Wir können es nicht ohne dich. Wir können ohne dich nichts machen. Ohne dich ist das führt das alles zu gar nichts hier. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wir laden dich ein. Komm und erfülle uns. Danke, dass du da bist. Danke, dass du neue Erfüllung schenkst in diesem Augenblick, dass du neue Erfüllung schenkst heute Morgen. Danke, dass wir neu belebt und erfrischt werden von dir, dass wir deine Gaben erfahren und erleben in unserem Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist.